NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Wir befassen uns heute mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort trafen sich erstmals Kanzlerin Merkel und US-Vizepräsident Pence. Wir schauen nach Oberhausen. Dort wirbt der türkische Ministerpräsident Yildirim für das umstrittene Präsidialsystem und nicht allen gefällt das. In Nordrhein-Westfalen stellt sich die SPD für die kommende Landtagswahl auf und in Malaysia wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen nach dem mysteriösen Tod von Kim Jong-nam, Halbbruder des nordkoreanischen Diktators. Und dazu natürlich ganz viel Sport. Die Sicherheitskonferenz in München steht, wie derzeit alle internationalen Konferenzen, vor allem unter dem Aspekt, wie sich die neue US-Regierung positioniert. Die NATO ist ein Thema, in München wird aber auch über Syrien, die Lage in Libyen und über eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ostukraine gesprochen. Bundeskanzlerin Angela Merkel traf sich heute in München hinter verschlossenen Türen mit US-Vizepräsident Mike Pence. Zuvor hatte sie sich an die Delegierten gerichtet und auch Pence fand freundliche Worte. Aus München Birgit Schmeitzner.
Die Sorgenfalten bei den Europäern dürften sich nach der Rede von Mike Pence zumindest etwas geglättet haben. Denn der US-Vizepräsident brachte von Donald Trump nicht nur Grüße mit nach München, sondern auch das Versprechen, dass die Treue der Vereinigten Staaten zu Europa Bestand habe. Die USA seien auch in Zukunft der beste Verbündete.
The United States has been faithful to Europe for generations, and we will keep the faith. The United States is now and will always be your greatest ally.
Auch, so fügte Pence hinzu, weil man dieselben Ideale teile: Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Solche Sätze wurden sehr aufmerksam aufgenommen von den Teilnehmern der Sicherheitskonferenz. Hatte doch so manche Aktion des neuen US-Präsidenten Trump in Europa den Eindruck erweckt, dass diese Gemeinsamkeiten schwinden. Was keinesfalls verschwinden wird, das ist die US-Forderung an die NATO-Partner, ihren Anteil an den Kosten zu übernehmen. Eine Forderung, die sich vor allem auch an Deutschland richtet, denn das volkswirtschaftliche Schwergewicht in der EU gibt derzeit 1,2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Vereinbart sind 2%. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie wolle sich um dieses Thema nicht herumdrücken.
Wir werden alle Anstrengungen übernehmen. Wir fühlen uns diesem Ziel verpflichtet.
Zugleich betonte sie, der Bundeshaushalt könne nicht so schnell steigen. Mehr als ein Plus von 8% jedes Jahr sei nicht drin. Und schon das dürfte in Deutschland schwer zu vermitteln sein. Durchaus denkbar, dass ein Aufstocken des Militäretats zum Wahlkampfthema wird. Zur Rolle der NATO sagte Merkel, das westliche Militärbündnis habe auf eine traurige Art wieder an Bedeutung gewonnen. Und zwar nach der Annexion der Krim und den Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine, bei denen Russland die Separatisten unterstütze. Das habe das Prinzip der territorialen Integrität verletzt, das Europa Frieden gebracht habe.
Nichts wäre uns lieber, wenn wir mit Russland gemeinsam gegen den islamistischen Terror kämpfen könnten, wenn wir mit Russland wieder vernünftige Handelsbeziehungen aufbauen könnten. Aber das Prinzip der territorialen Integrität, das können wir nicht aufgeben.
Weil der Bundeskanzlerin zufolge sonst die gesamte europäische Ordnung ins Wanken geriete. Interessant dazu die Einschätzung des russischen Außenministers einige Stunden später. Sergej Lavrov sprach Europa die Stärke ab, eine eigene, unabhängige Russland-Politik zu formulieren. Der gesunde Menschenverstand, so sagte er, werde russophobischen Elementen geopfert. Lavrov warf der NATO vor, sie denke und fühle noch immer wie im Kalten Krieg. Russland habe immer versucht, gute nachbarschaftliche Beziehungen zu pflegen. Die Ukraine sieht das nach 2 Jahren Krieg im Osten des Landes anders. Ein Thema, das am Rande der Sicherheitskonferenz bei einer weiteren Sitzung im Normandie-Format besprochen wurde. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hatte seine Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine dazu eingeladen und verkündete anschließend:
Alle Parteien werden ihren Einfluss nutzen, um die Verabredung aus der Kontaktgruppe, die 2 Tage alt ist, umzusetzen, nämlich ab dem 20. zu einem Waffenstillstand zu kommen und vor allen Dingen das zu tun, was schon lange verabredet ist, aber bislang nie stattgefunden hat, nämlich die schweren Waffen aus dem Gebiet zu entfernen.
Und, so fügte Gabriel hinzu, der OSZE-Mission die Möglichkeit zu geben, das zu überwachen und die Einhaltung der Waffenruhe zu kontrollieren. Dem Außenminister zufolge wird es in wenigen Wochen ein weiteres Normandie-Treffen geben.
Birgit Schmeitzner aus München. Der türkische Ministerpräsident Yildirim warb heute in Oberhausen für das geplante Präsidialsystem, über das im April abgestimmt werden soll. An dem Referendum können auch in Deutschland lebende Türken teilnehmen. Durch das neue System würde das türkische Parlament geschwächt, Präsident Erdogans Macht würde wachsen. Entsprechend gab es heute in Oberhausen gegen die von der türkischen Regierungspartei AKP organisierte Veranstaltung Proteste. Aus Oberhausen Olaf Biernath.
Die Arena Oberhausen, ein einziges rot-weißes Fahnenmeer. 9000 Türken jubeln, viele tragen Erdogan-Schals oder türkische Jacken. Immer wieder sind Türkiye-Schlachtrufe zu hören, dann der große Auftritt des Ministerpräsidenten. In seiner Rede betont Binali Yildirim mehrfach, dass die in Deutschland lebenden Türken dazugehörten. Wörtlich sagt er, wir sind stolz auf euch, ihr gehört zu uns. Dafür bekommt er tosenden Applaus. Und der Ministerpräsident wirbt für das Verfassungsreferendum. Es sei wichtig, an der Abstimmung Mitte April teilzunehmen. Dadurch würde die Demokratie in der Türkei gestärkt, erzählt er. Die Besucher zeigen sich nachher begeistert.
Wir haben uns heute hier versammelt, um einfach zu zeigen, dass wir hinter unserem Land stehen, hinter unserem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan stehen.
Treue zeige. Das ist nichts anderes als Treue. Wir sind auch hier, sagt man da. We love Erdogan, würde ich sagen.
Die Polizei hat die Halle komplett abgeriegelt und ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Hinter der Halle haben sich die Gegner von Erdogan versammelt. 3 Gegendemonstrationen wurden im Vorfeld angemeldet. 700 Teilnehmer sind gekommen. Auf einer Bühne werden Reden gehalten.
Der heutige Auftritt von jederem, er hätte verhindert werden können. Das NRW-Innenministerium sagt, Yildirim ist heute hier als Privatmann. Wie absurd ist das denn bitte?
Die Demonstranten halten Transparente hoch, darauf steht, wir wollen keine Diktatur. Viele von ihnen sind Türken oder Kurden, die bereits seit Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland leben. Sie wenden sich entschieden gegen die Politik von Erdogan.
Es tut mir in der Seele weh, dass mein Land, wo meine Wurzeln herkommen, in ein absolutes diktatorisches Land abgleitet. Und ich hoffe, wir können etwas bewegen, dass manche Leute wachrütteln.
Für die Demokratie, für die Türkei. Dafür sind wir hier, um die Leute aufzuklären, dass die Türkei langsam zu einer Diktatur wird.
Nach gut 3 Stunden ist die Veranstaltung zu Ende. Die türkische Community geht zufrieden nach Hause. Die Gegendemonstration löst sich friedlich auf. Die Polizei zieht eine positive Bilanz. Bis zum späten Nachmittag ist es zu keinen Zwischenfällen gekommen.
Olaf Biernath aus Oberhausen. Die SPD in Nordrhein-Westfalen will bei der kommenden Landtagswahl erneut stärkste Partei werden. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft will mit dem Kernthema soziale Gerechtigkeit punkten und setzt auch auf ihre Beliebtheit im bevölkerungsreichsten Bundesland. Vom Parteitag in Düsseldorf, Wolfgang Otto.
Die SPD wird gebraucht, gerade in diesen Zeiten. Davon sind Sozialdemokraten überzeugt. Nach der Wahl von Trump, dem Brexit, dem Aufkommen des Rechtspopulismus, könne die SPD verunsicherten Menschen wieder Orientierung bieten. Die Position der SPD sei klar, sagte Hannelore Kraft.
Wir sind nicht die, die mit dumpfen Parolen. Wir sind nicht die Vereinfacher und Angstmacher, die Protest und Verunsicherung einsammeln, ohne eine einzige Lösung anzubieten. Die wollen nur aufhetzen und spalten, zerstören. Das hatten wir schon mal in Deutschland. Das darf es nie wiedergeben.
Dafür steht auch der Spitzenkandidat der SPD für die Bundestagswahl, Martin Schulz. Der war in Düsseldorf zwar heute nicht anwesend, willkommen sei er aber jederzeit, sagte Hannelore Kraft.
Wir sind stolz, dass er unsere Liste anführen wird. Wir sind stolz, dass er einer von uns ist und wir werden alles geben, dass er unser Bundeskanzler wird.
Das Duo Kraft-Schulz wird oft gemeinsam auftreten im NRW-Wahlkampf. Doch die SPD geht natürlich mit einem eigenen Programm in die Landtagswahl in NRW am 14. Mai. Das ist gut 100 Seiten dick. Dort finden sich viele Forderungen, die schon im Wahlprogramm für 2010 zu finden waren. Die Landesregierung habe viel erreicht, sagte Kraft, aber es gebe noch einiges zu tun. Sie verfolge einen langfristigen Plan, sagte die Ministerpräsidentin von NRW.
Dieser Plan war von vornherein langfristig angelegt. Denn wir wussten, Wir müssen Strukturen aufbrechen und verbessern. Investitionen anschieben und umsetzen.
Beispiel: das Programm Kein Kind zurücklassen, das spezielle Hilfen für Kinder aus schwierigen Verhältnissen anbietet. Bisher war dieses Programm auf 40 Kommunen in NRW begrenzt. In einer neuen Regierungszeit soll es auf alle Kommunen ausgedehnt werden. Auch bei der Kinderbetreuung will die SPD nachlegen. Bisher ist das letzte Kita-Jahr gebührenfrei für die Eltern. Jetzt will die SPD die Kindergärten komplett beitragsfrei machen für alle Eltern. Jedenfalls in einer Kernzeit. Wegen der angespannten Sicherheitslage nach dem Terroranschlag von Berlin hat die NRW-SPD ihr Wahlprogramm nachgeschärft. Es sollen mehr Polizisten auf die Straße. Dazu soll die Zahl der Ausbildungsplätze bei der Polizei erhöht werden. Nicht nur auf 2000, wie das zunächst im Wahlprogramm stand, sondern jetzt auf 2300.
Außerdem brauchen wir mehr Kriminalpolizistinnen und Polizisten für bessere Verbrechensaufklärung. Dazu werden wir die Zahl der Neueinstellungen auf künftig 2300 erhöhen. Das ist auch wichtig, damit der ländliche Raum auch weiterhin eine gute Versorgung mit Polizistinnen und Polizisten bekommen kann.
Viele Angebote aus dem Wahlprogramm für NRW gäbe es nur bei der SPD, sagte Spitzenkandidatin Kraft. Sie wolle im Wahlkampf aber nicht mehr versprechen, als sie später auch halten könne.
Wolfgang Otto aus Düsseldorf. Parteitag des SSW, des Südschleswigschen Wählerverbandes, heute im Hohen Norden in Rendsburg. Die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein gab sich kämpferisch. In Schleswig-Holstein wird im Mai gewählt. Der SSW will seine Regierungsbeteiligung fortsetzen. Aus Rendsburg, Michael Weilemann.
6 Jahrzehnte lang fristete der SSW ein Exotendasein im schleswig-holsteinischen Landtag. 2012, nach der letzten Landtagswahl vor 5 Jahren, schloss er sich dem Regierungsbündnis von SPD und Grünen an. Eine Entscheidung, die der Partei der Dänen und Friesen einen deutlichen Schub an Selbstbewusstsein beschert hat. Der SSW habe bewiesen, dass er ein zuverlässiger und erfolgreicher Koalitionspartner sein kann, unterstreicht Lars Harms vor den Delegierten des Rendsburger Parteitags. Der Spitzenkandidat geht mit hörbarem Optimismus in die Landtagswahl Anfang Mai.
Wenn es nach der Opposition gegangen wäre, stand der Untergang Schleswig-Holsteins kurz bevor, weil mit dem SSW zum ersten Mal eine Minderheitenpartei in der Landesregierung vertreten ist. Das Gegenteil ist eingetreten. Ja, Dänen und Friesen können ein Bundesland mitregieren und das sogar ganz ausgezeichnet.
Die Südschleswiger, wie sich die dänische Minderheit im Norden des Landes selbst bezeichnet, wollen das auch in den kommenden 5 Jahren fortsetzen und gehen mit einem Forderungskatalog in den Wahlkampf, der vor allem den Ausbau von Sozialstaat und Bildungswesen beinhaltet. Eltern mit mittlerem und geringem Einkommen sollen bei den Kita-Beiträgen entlastet, die Ferienbetreuung in den Einrichtungen verlässlicher werden. Zudem will der SSW den gesetzlichen Mindestlohn regelmäßig anheben, den Bau von Sozialwohnungen fördern und mehr in Landstraßen investieren. Das Geld dafür sei da, sagt Spitzenkandidat Lars Harms. Der Sparkurs der Kieler Küstenkoalition habe für die nötigen Reserven gesorgt.
Deshalb gibt es genügend finanzielle Spielräume und die wollen wir für die Bürgerinnen und Bürger nutzen. Sollten uns die Wählerinnen und Wähler wieder ein starkes Mandat geben, werden wir diese Spielräume nutzen, um das Land voranzubringen. Wir wollen einen solidarischen Wohlfahrtsstaat nach skandinavischem Vorbild, bei dem die Lasten gerecht verteilt werden.
Kernstück des SSW-Wahlprogramms aber ist eine Gebietsreform, die die vielen Kleinkommunen in Schleswig-Holstein in größeren, selbstständig lebensfähigen Gemeinden zusammenfassen soll. Solche Zwangsfusionen, wie sie von Gegnern der Reform genannt werden, sind auch in den Reihen des Regierungspartners SPD umstritten. Das aber ist auch schon alles, was in der rot-grün-blauen Koalition für Zündstoff sorgt. Der Rest ist pure Harmonie und auch Sozialdemokraten und Grüne würden das Bündnis im Kieler Landtag nach der Wahl gerne fortsetzen. Wenn's nach uns geht, machen wir weiter, kündigt SSW-Frontmann Lars Harms an.
Die Küstenkoalition hat gut gearbeitet, die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen und auch viel für das Land erreicht. Darum steht der SSW ausschließlich für eine Küstenkoalition zur Verfügung. Wir sagen, entweder Küstenkoalition oder der SSW geht in die Opposition. Auch darauf können sich die Leute verlassen.
Die Umfragen lassen beide Varianten möglich erscheinen. Vom Ausgang des Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Ministerpräsident Thorsten Albig und seinem CDU-Herausforderer Daniel Günther hängt auch das Schicksal des Südschleswigschen Wählerverbandes ab. Siegt Günther, droht dem SSW erneut ein Exotendasein im Landtag an der Förde.
Michael Weidemann aus Rendsburg. Die AfD befasst sich derzeit weiterhin vor allem mit sich selbst, mit dem Parteiausschussverfahren gegen Björn Höcke etwa, das nach dessen umstrittenen Äußerungen zur deutschen Erinnerungskultur angestrengt worden war. Heute nun zeigte sich AfD-Landeschef Höcke in Thüringen eher kleinlaut während des dortigen Landesparteitages. Aus Arnstadt, Wolfgang Henschel.
Von einer verleumderischen Interpretation seiner Dresdner Rede hatte Höcke noch vor wenigen Wochen gesprochen. An seinen Feststellungen gäbe es nichts zu kritisieren. Beim Parteitag in Arnstadt zeigte sich Höcke aber bußfertig. Mit seiner Rede in Dresden habe er ein wichtiges Thema in einer Bierzeltrede vergeigt. Er habe sich von der Atmosphäre hinreißen lassen und die falsche Tonlage gewählt. Das lasse Interpretationsspielräume zu, so Höcke.
Kurz, ich habe es dem politischen Gegner und der meist leider nicht freundlich gesinnten Presse zu leicht gemacht. Ich habe unnötigerweise eine Flanke geöffnet. Das war ein Fehler. Und dafür möchte ich mich heute hier entschuldigen.
Das vom AfD-Bundesvorstand beschlossene Parteiausschlussverfahren bezeichnete Höcke als nicht gerechtfertigt. Er habe weder gegen die Statuten noch die Programmatik der AfD verstoßen.
Und ich verspreche euch, ich habe nicht vor, die AfD zu verlassen.
Klar ist, die Parteibasis in Thüringen steht weiter hinter ihrem Landesvorsitzenden. Laut Rüdiger Schmidt, AfD-Ilm-Kreisverbandschef aus Eischleben, war die Entschuldigung ein Signal, das authentisch bei der Parteibasis angekommen sei. Das Parteiausschlussverfahren der AfD-Bundesspitze sei der Versuch von Frauke Petry, die Partei zu spalten. Damit werde sie scheitern, so Schmidt.
Frau Petry, wir erheben den allein Berechtigungsanspruch zu regieren und das geht nicht. Die Partei besteht nicht aus Frau Petry, die Partei besteht von Aster Basis.
Allerdings gab es beim Parteitag auch kritische Stimmen. Matthias Wohlfahrt, eines der AfD-Gründungsmitglieder noch aus Lucke-Zeiten, versuchte, einen Antrag auf die Tagesordnung zu hieven, damit über die Auftritte Höckes kritisch diskutiert werden möge. Wohlfahrt begründete seinen Antrag damit,
dass ich mir Sorgen mache, dass wir beim Wahlkampf und in der ganzen Wahl sehr große Einbrüche erleben, weil die problematischen Auftritte von Björn Höcke eben nicht nur förderlich sind.
Der Antrag Wohlfahrts wurde unter Buhrufen abgelehnt. Auch der AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, André Pockenburg, stärkte seinem Thüringer Kollegen und engen politischen Weggefährten den Rücken. Pockenburg sagte in Arnstadt, die AfD sei eine Volkspartei, die auch Randpositionen aushalten müsse. Höcke ließ sich zudem auf die Liste der Thüringer Delegierten für den AfD-Bundesparteitag im April in Köln setzen. Das Hotel, in dem der Parteitag stattfindet, hat allerdings den Thüringer AfD-Politiker wegen seiner Dresdner Rede zur unerwünschten Person erklärt. Höcke sagte dazu, er wolle als Landeschef am Bundesparteitag teilnehmen. Wenn es aber von ihm abhänge, ob der Parteitag stattfinden könne, werde er die Sache um des Friedens willen nicht eskalieren lassen. Darüber hinaus wurde beim Parteitag in Arnstadt der stellvertretende Landtagsfraktionschef Stefan Brandner zum Thüringer AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmt. Höcke hatte für Brandners Wahl geworben. Auf Platz 2 der Landesliste kam Jürgen Pohl, Wahlkreisbüro Leiter von Landeschef Höcke.
Wolfgang Henschel aus Arnstadt. Fortsetzung im mysteriösen Mordfall Kim Jong-nam in Malaysia. Der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un war am Montag auf dem Flughafen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur zusammengebrochen, wahrscheinlich vergiftet und kurz darauf gestorben. Mehrere Frauen wurden seitdem festgenommen, die offenbar an der Tat beteiligt waren. Heute wird eine vierte Festnahme gemeldet, eines Verdächtigen aus Nordkorea. Den Fall fasst Holger Senzel in Singapur zusammen.
Es scheint, als dürften wir einen flüchtigen Blick in die Welt der Geheimdienste werfen, sagt ein aufgeregter Fernsehreporter nach der vierten Festnahme im Mordfall Kim. Einer Welt, in der Regierungen Auftragsmörder losschicken. Bewiesen ist es freilich nicht, dass Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hinter dem Mord an seinem älteren Halbbruder steckt, auch wenn vieles darauf hindeutet. Vor 5 Jahren schon sollte ein nordkoreanischer Agent Kim Jong-nam töten. Er wurde in Südkorea festgenommen. So flog das Komplott damals auf. Dabei war Kim Jong-nam keine Gefahr für den Jüngeren auf dem Diktatorenthron in Pyongyang. Seit ihr gemeinsamer Vater Kim Jong-il die Macht an Kim Jong-un vererbt hatte, lebte Kim Jong-nam im Ausland. Er könne gut mit der Entscheidung seines Vaters leben, sagte er einmal in einem Interview mit dem japanischen Fernsehen. Was immer mein Vater entschieden hätte, hätte ich akzeptiert. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich habe nicht wirklich Interesse an dieser Position. Warum, will der Reporter wissen. Und der Mann mit dem runden Gesicht und dem Fusselbart lacht befreit. Tut mir leid, aber Politik interessiert mich nicht.
Sorry, I'm not interested in the politics.
Doch womöglich hat es Kim Jong-un gewurmt, dass sein Halbbruder öffentlich erklärte, er halte ihn für komplett unfähig als Führer einer Nation. Auf dem Flughafen Kuala Lumpur ereilte den 45-Jährigen dann sein Schicksal. Er hatte einen Billigflug nach Macau gebucht, als zwei Frauen sich von hinten an ihn anschlichen und ihm Gift ins Gesicht spritzten. Eine der beiden Frauen, eine 25-Jährige aus Indonesien, sagte nach ihrer Festnahme, sie habe das Ganze für einen Fernsehscherz gehalten. Ein Unbekannter habe ihr ein paar Dollar gegeben, damit sie Männer dazu bringe, die Augen zu schließen und ihnen dann Wasser ins Gesicht spritze. Dies habe sie mit der anderen Frau zusammen auch ein paar Mal bei mehreren Passagieren getan. Kim Jong-nam brach mit Atembeschwerden zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Es dauerte eine Weile, bis den Behörden klar war, wessen Leiche sie da vor sich hatten. Kim Jong-nam reiste mit einem Pass auf den Namen Kim Chol. Das Ergebnis der Obduktion liegt bislang noch nicht vor. Nordkorea wird es auf keinen Fall akzeptieren, erklärte die Regierung in Pyongyang bereits und verlangte von Malaysia die sofortige Freigabe des Leichnams. Malaysia verweigert dies, bis eine DNA-Probe der nächsten Angehörigen vorliegt. Die Ermittlungen gehen mit Hochdruck weiter.
Holger Senzel aus Singapur. Massive Kritik an den Medien ist derzeit vor allem aus den USA bekannt. Dort hat Donald Trump gerade zahlreiche Medien als Feinde Amerikas bezeichnet. In Venezuela, wohl kaum ein enger Verbündeter der USA, sieht es im Punkt Verhältnis zu den Medien ähnlich aus. Präsident Maduro spricht von einer Verschwörung gegen seine sozialistische Regierung und schaltete jetzt den spanischsprachigen Ableger des US-Nachrichtensenders CNN ab. Aus Mexiko, Anne-Katrin Mellmann.
Der US-Sender CNN gehört schon seit langem zu den Lieblingsfeinden in der Rhetorik der venezolanischen Regierung. Kaum eine der auf allen Kanälen übertragenen Fernsehansprachen des Präsidenten Nicolas Maduro vergeht, ohne dass er die spanischsprachige Berichterstattung aus Atlanta über Venezuela als erlogen und manipulierend verunglimpft.
Lo veo claro.
Der Imperialismus diskreditiert uns wie nie zuvor. Der Staat, die Regierung von Donald Trump, im Schulterschluss mit CNN, verfolgt eine falsche Politik. Sie fördern eine Intervention in unserem Land, eine massive Aggression. Wer will das? CNN, ein Instrument des Krieges.
CNN. Que es un instrumento de guerra.
Ausgerechnet CNN, der Sender, der bei US-Präsident Trump wegen seiner kritischen Berichterstattung ebenfalls in Ungnade gefallen ist, soll von derselben US-Regierung gesteuert sein. Seit Mittwoch ist dieser letzte Sender, über den die Venezolaner unzensierte Informationen erhielten, abgeschaltet. Seine angebliche Aggression bestand in Berichten über einen Korruptionsfall im Auswärtigen Dienst. Venezolanische Diplomaten im Irak sollen Pässe und Visa verkauft haben, auch an Terrorverdächtige und Drogendealer. Besonders belastet wurde der neue Vizepräsident Tarek Al-Aissami. Er soll einer der Hintermänner gewesen sein. Seit Montag steht der zweite Mann im Staat zudem auf der Sanktionsliste der USA. Auch darüber hat das CNN berichtet. Die Vorwürfe gegen ihn lauten Geldwäsche, Drogenhandel und Korruption. Dass er Nachfolger des Präsidenten werden könnte, im Falle eines Abwahlreferendums etwa, ist damit unwahrscheinlich geworden. Die Meldungen über die Ermittlungen gegen Tarek Al-Aissami in den USA schlugen in Venezuela Anfang der Woche ein wie eine Bombe. Die CNN-Abschaltung am Tag darauf wirkte deshalb wie ein Ablenkungsmanöver. Pressezensur und Abschaltung kritischer Medien sind schon seit Jahren an der Tagesordnung. Die Journalistin Lisa Lopez unterrichtet an der Universität Caracas. Im Fachbereich Journalismus gäbe es nur noch halb so viele Studenten wie früher. Junge Leute gehen scharenweise ins Ausland. Fast jede Woche verabschieden wir Kollegen und Freunde, die im Journalismus arbeiten. Sie verlassen das Land, weil sie die Zensur nicht mehr ertragen. Viele leben nun in Europa oder den USA. Ich war in der Rechercheabteilung von Ultimas Noticias, die es heute wegen der Zensur praktisch nicht mehr gibt. Alle meine Kollegen haben gekündigt. Wegen der Drohungen und der Zensur ist der Journalismus weder als Beruf noch als Studium attraktiv. Inzwischen behindern venezolanische Behörden auch die Arbeit ausländischer Journalisten. Korrespondenten wurden rausgeworfen oder gar nicht erst ins Land gelassen. ARD-Korrespondenten erhalten kein Arbeitsvisum mehr. Auf der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen belegte das südamerikanische Land im vergangenen Jahr Platz 139 von 180. Für Oppositionspolitiker in Venezuela ist die CNN-Abschaltung ein klarer Kurs in Richtung Diktatur.
Anne-Kathrin Mellmann aus Mexiko. Und jetzt zum Sport. Und das heißt natürlich ganz viel Fußball, aber auch Wintersport. Mats Nicholson ist im Studio.
Wir beginnen mit dem Blick auf das letzte Bundesligaspiel dieses Tages. Der HSV spielt seit 24 Minuten gegen den SC Freiburg und es steht 1:1. Hand hatte die Hamburger in Führung gebracht und gerade eben vor wenigen Minuten war es Maximilian Philipp mit dem Ausgleich für die Gäste aus Freiburg. Der Tabellenführer Bayern München hat heute mal wieder in der letzten, genau gesagt in der allerletzten Sekunde zugeschlagen. Lange stand es in Berlin 1:0 für die Hertha, ehe Robert Lewandowski in der 97. Minute tatsächlich nach einem Freistoß noch zum 1:1 traf. Die Hertha beschwerte sich anschließend über die lange Nachspielzeit, Bayerns Philipp Lahm über die ewige Glücksdiskussion.
Ja, bei uns ist es immer der Bayern-Dusel. Deswegen, andere sagen, die Mannschaft hat eine super Moral oder so bei anderen Teams. Bei uns heißt es immer der Bayern-Dusel.
In der 97. Minute also noch das 1:1. Unterm Strich steht dann ein Unentschieden zwischen der Hertha und dem FC Bayern. Wende oder Ende? So lautete heute eine Schlagzeile vor der Partie von Werder Bremen in Mainz. Gemeint war damit der Bremer Trainer Alex Nuri, der in den letzten Wochen schwer in der Kritik stand, weil seine Mannschaft noch kein einziges Spiel in diesem Jahr gewonnen hatte. Zumindest vorerst gibt es nun die Wende. Werder gewann nämlich heute mit 2:0 in Mainz und holte damit also die ersten Punkte 2017. Trainer Nuri darf bleiben und war danach einfach nur erleichtert.
Das war eine tolle Teamleistung heute. In den vergangenen Wochen und Spielen war nicht alles schlecht. Von daher haben wir weiter auch an uns geglaubt und die Mannschaft auch positiv bestärkt in den letzten Tagen. Und natürlich, wenn man den Aufwand einfach auch dann mit Punkten untermauern kann und sich selbst belohnen kann, ist das natürlich eine gute Sache.
Werders Trainer Alex Nuri nach dem 2:0-Sieg auswärts in Mainz. Nuris Dortmunder Kollege stand ebenfalls unter Druck, wenn auch in einer ganz anderen Tabellenregion. Zuletzt haben Thomas Tuchels Dortmunder einige Punkte liegen gelassen. Heute aber gab es ein überzeugendes 3:0 gegen Wolfsburg. Und das trotz der gesperrten Südtribüne. Die war ja eben gesperrt wegen der Hassplakate vor dem Spiel gegen Leipzig. Die größte Stehplatztribüne der Fußballwelt ganz leer, das war für Thomas Tuchel schon etwas seltsam heute.
Umgekehrt, du merkst es auf jeden Fall, wenn sie voll ist und du dann anrennst und Chancen hast, da geht dann auch mal ein oder anderer Ball noch einen Ticken leichter rein. Das wäre ja jetzt frech zu behaupten, wir haben es nicht gemerkt, dann die Süd ist die Süd und ohne ist es nicht so schön wie mit.
Aber Dortmund hat trotzdem gewonnen. Thomas Tuchel also erleichtert nach dem 3:0 gegen Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg ist heute einer der großen Verlierer im Abstiegskampf der Bundesliga. Denn der Tabellenvorletzte Ingolstadt siegte überraschend 2:0 auswärts in Frankfurt. Hoffenheim gewann gegen Darmstadt mit 2:0. Wenn die deutsche Männerstaffel bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft ins Rennen geht, dann sind Medaillen eigentlich fast sicher. 5-mal in Folge gab es zuletzt immer einen Podestplatz. Bei dieser Weltmeisterschaft aber nicht. In Hochfilzen landete das deutsche Männerquartett um den Harzer Arndt Peiffer heute am Ende der Staffel auf Rang 4.
Ja, es ist schon schade, weil ich glaube, dass wir wirklich eine gute Saison gemacht haben bis jetzt, gerade auch in den Staffeln. Am Ende muss aber alles passen, damit man auf dem Podium steht. Und ganz klar sind da heute zu viele Nachlader passiert.
Zu viele Fehler beim Schießen also. Die deutschen Männer müssen sich am Ende mit diesem undankbaren 4. Platz zufrieden geben. Es siegte die Staffel aus Russland. Morgen gehen die Biathlon-Weltmeisterschaften in Österreich dann zu Ende. Es stehen noch 2 Wettkämpfe an, die Massenstartrennen der Männer und der Frauen. Und zum Schluss nochmal ganz schnell der Blick zum Fußball. HSV gegen Freiburg, es steht immer noch 1:1.
Mats Nicholson, und das war das Echo des Tages mit Udo Schmidt.